Merci vielmals für das wunderschöne Lied zur Ehre von Gott. Ja, ich darf mit euch jetzt eine Predigt teilen zu dieser Jahreslosung 2018. Es ist ganz ein grossartiger Vers, den wir miteinander teilen dürfen. Aus der Offenbarung, aus dem 21. Kapitel. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Ich weiß nicht, wer von euch das Kapitel 21 gegenwärtig hat aus der Offenbarung. Es ist dort, wo Johannes hat eigentlich in die himmlische Stadt Jerusalem hineingesehen. Man könnte sagen, wo er hat den Himmel gesehen hat. Und dort eigentlich beschrieben wird, wie die Ewigkeit sich anfühlt, wo Jesus selber wohnt unter den Menschen, dort, wo kein Leid, kein Schmerz, kein Geschrei mehr ist. Es ist ein wunderbares, eindrückliches Kapitel, das Kapitel 21, der Blick in die Ewigkeit hinein. Jesus sagt dort, ich will dem Durstigen aus der Quelle vom Leben geben. Ich werde versuchen, so in einer Folie, die ich ein bisschen animiert habe, Aaron hat mich ausgelacht, ihr werdet noch nie eine Folie gesehen haben mit so viel Animation drauf. Aber dafür brauche ich nur eine oder zwei. Genau, ich werde euch sagen, was mir in der Vorbereitung zu dieser Predigt einfach Gott aufs Herz gelegt hat. Ich muss euch das wie ein bisschen grafisch darstellen. Die Situation ist ja so, dass wir noch nicht in dieser Ewigkeit leben. Wir glauben daran. Aber die allermeisten, die auch da sind, würden in ihrem Leben sagen, dass sie schon irgendein ist, Wasser aus der Ewigkeit, aus dieser Quelle von Gott getrunken haben. Ich habe das so mit einem Fluss dargestellt, der aus dieser Quelle rausfließt, Richtung uns, der Pfeil geht zu den Menschen. Und dort, wo du Jesus das erste Mal begegnet bist, ich habe mal so einen Stern gezeichnet hier. Das würde ich mal sagen, das ist der Punkt, wo du vielleicht würdest sagen in deinem Leben, dann habe ich erkannt, dass ich Gott brauche. Dann konnte ich mich gerade durch die Beziehung zu Jesus Christus anschliessen an dieser Quelle, die aber notabene nicht hier fließt, auf der Erde, sondern die vom Himmel, von der Ewigkeit herkommt. Das ist der Punkt, wo wir von diesem Wasser zuerst mal trinken, wenn wir die einen vielleicht sehr emotional, die anderen ganz nüchtern in die Beziehung zu Gott hineinkommen. Das ist das erste Mal, wo wir spüren, da ist Wasser, das Kraft hat, das weit über das diesseitige Leben ausgeht. Also da ist eine Kraft da, die viel, viel mehr ist, als das, was wir menschlich gemeinhin erleben können. Das ist dann, wo du die Beziehung zu Gott aufgenommen hast, wo du gemerkt hast, dass du ihn brauchst. Und von dann an hast du vermutlich umgekehrt und darum jetzt der Pfeil in die andere Richtung. Das ist so meine Interpretation, relativ einfach, aber ich sehe das so von denen an, wo wir die Beziehung zu Gott aufgenommen haben, ganz bewusst, gehen wir eigentlich Schritt für Schritt in die Richtung von dieser Quelle. Unaufhaltsam. Es geht ja jeder Mensch eigentlich zurück in die Ewigkeit, das sind wir uns bewusst. Aber wenn wir bewusst mit dem Gott unterwegs sind, aus dieser Quelle mal getrunken haben, sind wir auch viel bewusster eben auf dem Rückweg dorthin, wo eigentlich die Quelle ist. Aber sie ist nicht hier. Wir haben einfach ein Stück Wasser aus dieser Quelle. Aber wir glauben und hoffen, einmal auf der anderen Seite anzukommen, wo eben die Quelle entspringt, wo uns hier schon ein Stück weit erreicht hat. Aber, und das scheint mir sehr wichtig zu sein, ich habe so wie einen Vorhang eingezeichnet. Wir sind angeschlossen an der Quelle, aber wir sind noch nicht drinnen. Und das sollte man nicht verwechseln. Was meine ich damit? Wir erleben wohl hier Gott. Wir erleben das frische Wasser. Wir können immer wieder mit Jesus unterwegs sein, ihm all unsere Nöte sagen. Wir können mit ihm leben. Aber wir sind noch nicht in dieser Herrlichkeit, wo es keinen Schmerz, kein Leid, keine Not und kein Geschrei mehr gibt. Das sind wir noch nicht. Und für dort herzugehen, müssen wir durch den Vorhang noch einmal alle zusammen durch. Und das ist der Tod. Alles andere wäre unrealistisch. Noch wenn wir uns das so wünschen würden, dass man einfach einmal so wie überschwimmen kann, ist es sehr oft eben nicht so. Ich habe mal gelesen, dass man bei Forschungen festgestellt hat, dass der Zugang in die Ewigkeit, das Sterben, sehr, sehr unterschiedlich ist. Und in dieser Forschung hat man aber gesagt, dass man davon ausgeht, dass Kinder, die sterben, noch viel ringer haben, in die Ewigkeit überzugehen. Dass es für sie ein weniger grosser Kampf ist, weder wenn man vielleicht im Alter stirbt. Wir haben das erlebt vor fast 25 Jahren, als unsere 3-jährige Tochter gestorben ist. Susanne und ich hatten dann den Eindruck gehabt, die kann kaum warten, für in die Ewigkeit zu gehen. Das war sehr, sehr ein Ringsübergehen zu dieser ewigen Quelle. Sehr oft erlebt man, dass Menschen, die ihr Leben lang eigentlich an dieser Quelle sind angeschlossen waren, wie ich es hier illustriert habe, dann gleich noch einen Kampf haben, für in die Ewigkeit überzugehen. Man muss irgendwie einfach noch durch den Vorhang durch und man muss noch einmal Glauben und Vertrauen beweisen, für die eben in die Ewigkeit zu kommen. Aber ich werde mich jetzt weniger mit der Ewigkeit befassen. Auf die sind wir alle gespannt, auf die freuen wir uns. Weder mit dem, wie wir eben leben, jetzt in unserem Leben, da wir noch nicht in der ewigen Herrlichkeit sind, aber wo wir an dem Wasser angeschlossen sind. Und ich werde das versuchen, ein bisschen plakativ darzustellen. Ich denke, es gibt zwei Ufer grundsätzlich von diesem Strom, von diesem Fluss, wo hier und ich dran sein. Da gibt es für mich so ein grünes Ufer. Das ist natürlich alles ein bisschen vereinfacht, aber das braucht es manchmal zum besseren Verständnis. Für mich gibt es ein grünes Ufer an diesem Wasser. Und das ist vielleicht das Ufer, das der David redet in seinem 23. Psalm. Oder die fette Wiese, wo es uns gut geht, wo wir fröhlich und glücklich sind. Ich habe ein paar Stichworte aufgeschrieben. Sehr oft als junger Mensch fühlt man sich auf dieser fetten Wiese. Es geht einem einfach gut. Man spürt Jugend und Kraft. Man entdeckt Beziehung, Liebe, Familie. Das sind enorme Höhepunkte, die ein Mensch in seinem Leben erleben kann. Und sehr oft passiert das auch in der ersten Lebenshälfte. Da merkt man so richtig, wie das Leben pulsiert. Und umso schöner ist es, wenn man das an dem Wasser noch von Christus machen darf. Es ist oft auch so, dass wir Gesundheit erleben. Gesundheit ist ein riesiges Geschenk. Das ist etwas, das uns immer wieder dankbar sein lässt. So richtig gesund dürfen sein, das schätze ich ja erst dann, wenn du einmal krank bist. Oder? Wer von euch hat nicht schon erlebt, dass er irgendwie krank oder eingeschränkt ist und dann denkt, wie schön ist es eigentlich, wenn du so richtig gesund bist? Gesundheit ist Sinnbild für sich aufzuhalten auf dieser fetten Wiese, auf dieser guten Seite. Wohlstand und Erfolg ist auch etwas, wo wir alle danach streben. Ich glaube, es ist legitim, dass wir das machen. Es ist schön, wenn es einem gut geht. Es ist schön, wenn man in einer relativen Sorglosigkeit darf leben. Mit Menschen, die man gerne hat. Es ist auch schön, wenn Wünsche in Erfüllung gehen und Gebete so erhört werden, wie wir das gerne hätten. Wer von euch hat nicht schon solche Zeiten erlebt? Das sind einfach gute, starke Zeiten in unserem Leben. Die wünschen wir uns, nach diesen Zeiten sehnen wir uns. Ob die Zeiten immer in direktem Zusammenhang stehen mit dem Wasser, das lasse ich jetzt mal noch dahingestellt. Es gibt ja auch Menschen, die nicht an diesem Wasser leben, die den Glauben nicht praktizieren, wo es noch sehr gut geht. Müssen wir ja auch festhalten. Aber sehr oft tun wir, gerade wir, wenn wir auf dieser grünen Seite daheim sind, führen wir das auch sehr stark zurück. Das ist halt, weil ich an dieser Quelle angeschlossen bin. Das ist sicher grundsätzlich auch richtig. Aber ich glaube, es wäre unzulässige Verkürzung, auch bei uns als Frommen, wenn wir einfach nur von dieser grünen Seite reden würden. Ich glaube, es gibt ganz eine andere Realität. Und es ist so eine eher brünliche, karge Seite, wo eben das andere Ufer ist, von diesem Fluss, von diesem Lebenswasser. Schaut, wir alle leben immer mal wieder, auch als Christen, als die, die an dem Wasser von Jesus angeschlossen sind. Wir leben immer mal wieder unerfüllte Wünsche. Und ich sage jetzt mal unbeantwortete Gebete. Das ist die Realität. Das ist sehr oft noch die stärkere Realität, als die auf der grünen Seite. Es gibt auch in unseren Kreisen schlimmes Versagen, schlimme Enttäuschung und schlimme Zerbrüche. Wer von euch hat das nicht schon erlebt? Ich finde es furchtbar lieblos, das Ganze irgendwie auszublenden. Gell, ich komme aus einer Generation heraus, wo ich ein kleiner Bub war, in den frommen Kreisen eine Ehe, die auseinanderbricht, ist eigentlich undenkbar gewesen. Und wenn es trotzdem passiert ist, ist einfach irgendetwas Undenkbares passiert. Man ist ja fromm, man scheidet sich doch nicht. Oder? Wer aber weiss, was das bedeutet, wenn alle Träume zerbrechen, auch in der frommen Landschaft, es wird dann noch viel schlimmer, oder? Wenn du dann noch fast geächtet wirst von den anderen. Irgendetwas habt ihr falsch gemacht, dass die Ehe kaputt gegangen ist. Oder? Gescheiter würde man vielleicht ein bisschen näher heranschauen, was für unglaubliche Verletzungen, was für einen Zerbruch von Träumen und Wünschen da stattgefunden hat, wo Menschen leiden. Auch das gibt es in unseren Kreisen. Es ist so, wir können es lang wegwünschen, aber es gibt auch Zerbruch und grossen Schmerz und grosse Enttäuschungen. Leider ist der Fluss so immer mal wieder gesäumt von solchen Erfahrungen in unserem Leben. Es gibt Arbeitslosigkeit, Existenzangst. Du kannst sehr unverhofft in eine Lage kommen in deinem Leben. Da ist es weder grün noch fett plötzlich. Da ist es einfach nur noch braun und trocken. Perspektive ist weg. Menschen, die arbeitslos sind, können dir ein Lied davon erzählen, wie schnell das dein Selbstwert völlige Kauerkeit. Du bekommst nur noch Absagen. Das Leben wird viel schneller zum Drama, als wir denken. So könnten wir fortfahren. Krankheit, Schmerz, wer kennt das nicht? Selber oder von Freunden, von lieben Menschen, die genau an dieser Quelle eigentlich auch angeschlossen sind, aber sie sind krank und werden nicht gesund. Die Situation verändert sich nicht. Es ist einfach nur schmerzhaft. Und es ist ein riesiger Kampf. Ich habe das Stichwort Verfolgung drauf genommen. Gell, wir können schon schnurren hier auf unserer grünen Seite. Sorry, wenn ich es so plakativ sage. 200 Millionen Christen auf der Welt werden verfolgt. Wegen ihrem Glauben. 200 Millionen nimmt man an. Jetzt je nachdem, wie wir das in die Relation setzen zu allen gläubigen Menschen auf der Welt, sind das entweder mehr oder weniger. Aber Fakt ist, dass man rund sagen kann, dass jeder Zweite, der an Jesus glaubt, irgendwo auf dieser Welt lebt, wo er wegen verfolgt wird. Die Verfolgung kann so dramatisch sein wie in Nordkorea, wo du einfach, wenn rauskommt, dass du Christ bist, entweder sofort umgebracht wirst oder irgendwo deine nächsten Jahre bis zum bitteren Ende in einem Konzentrationslager noch fristen. Das ist so die ganz äußerste Skala von Christenverfolgung, bis dort, wo du einfach Diskriminierung erlebst, dass einfach vielleicht deine Kinder den Schulabschluss nicht dürfen machen, weil sie irgendwo an den Gott glauben oder zu einer christlichen Gemeinschaft sich zählen. Aber es sind 200 Millionen Menschen, die das jeden Tag erleiden, die einfach mit dieser Einschränkung und mit diesen Schmerzen und mit diesem kargen Boden müssen leben. Das ist die Realität. Ja, was machen wir mit dem? Ich finde es immer ganz, ganz schwierig, wenn Menschen in unseren Kreisen, wo es ihnen schlecht geht, noch fast den Eindruck haben, dass sie sich entschuldigen müssen. Habt ihr das schon erlebt? Habt ihr schon erlebt, dass es manchmal so ein bisschen wie eine christliche Zweiklassengesellschaft gibt? Das sind die, denen es einfach gut geht und die, die irgendwie offenbar immer nicht vom Fleck kommen. Und ich habe schon erlebt, dass sich die Zweiten fast wie minderwertig vorkommen. Dass man denen manchmal wie suggeriert, was stimmt denn in deinem Leben nicht so? Dass es dir nicht so super geht. Dass du nicht auf Zions Höhe wandeln. Ja, vielleicht ist noch etwas nicht aufgeräumt in deinem Leben. Einem Christ geht es doch einfach gut. Das finde ich hochproblematisch, muss ich euch wirklich sagen. Das ist der Gipfel von der Lieblosigkeit. Wenn man sich selber auf der grünen Seite aufhaltet, wegen rum und immer, und sich irgendwie dann überlegen fühlt, wo halt im Glauben einfach am Knorzen sind. Das finde ich höchst problematisch. Und in der Bibel kommt das in keiner Art und Weise vor. Und wenn man dann schon überlegt, wie es zu solchen Meinungen kommt, wie es zu solchem Selbstverständnis kommt, zum Teil. Und es ist noch ganz spannend, wir haben eine Bibliothek dahinter. Wer von euch hat schon Bücher ausgelernt aus dieser Bibliothek? Doch einige. Ist für mich so ein bisschen der Schämmer geworden vom 2017, muss ich schnell einflechten. Meine Frau Susanne tut die Bibliothek betreiben. hat euch mal irrigerweise eingeladen, ihr sollt eure Bananenkiste voll mit alten Büchern bringen, die wir da vielleicht noch brauchen könnten. Die muss man natürlich alle sortieren und katalogisieren und einordnen und kleberlen und nummerieren. Und ich habe von Anfang an gesagt, macht das ja nicht. Es gibt so viel Aufwand, um die Bücher interessiert sich kein Mensch. Die Leute lesen so viele fromme Bücher, die brauchen nicht noch eine Bibliothek. Aber weit gefehlt. Es ist ganz anders rausgekommen. Ihr lehnt die Bücher aus, da am Samstag da schnell geschaut, da werden die tragen euch ein und ihr lehnt die Bücher aus und ich finde das sehr gut. Damit meine Entschuldigung Susanne gegenüber ist glaubwürdig war, habe ich ihr einen halben Tag geholfen, Bücher katalogisieren. Genau. Das war letzte Woche. Und dann habe ich natürlich viele von diesen Büchern auch schnell so ein bisschen müssen durchschauen. Oder? Der Einband lesen, um was geht es bei diesem Buch und so. Und das ist schon noch spannend, muss ich euch sagen. Es gibt gewisse Bücher, die sehr stark von dieser grünen Seite reden. Wo ihm den Eindruck vermitteln, wenn du nicht auf der grünen Seite bist, bist du irgendwie schräg unterwegs im Glauben. Es wird nicht explizit gesagt, aber es ist einfach so eine Art Geist, der rüberkommt. Und ich habe herausgefunden, es wird ein bisschen plakativ, bitte hängt mich nicht auf an dem, dass so Bücher tendenziell in Länder geschrieben werden, wo es 100 Jahre keinen Krieg und keine Not und keine Verfolgung mehr gegeben hat. Ich tue jetzt die Geografie nicht noch näher erläutern. Und dass ihr vor allem aus diesen Ländern, wo sehr viel Krieg, Schmerz, Leid, Not und Entbehrung stattgefunden hat in den letzten 50 bis 100 Jahren, dort werdet ihr eher Titel finden, die helfen, auf der braunen Seite ein gutes Leben zu leben. So ein Trotzdem oder ein Dennoch-Leben. Das ist ganz spannend. Und für mich ist halt immer relevant, was sagt uns die Bibel? Haben wir verheissen, dass es einfach primär gut geht? Oder haben wir verheissen, dass Gott uns durch die Not durch ans Ziel bringt? Das ist natürlich jetzt ein bisschen polarisiert, extra. Ich möchte euch einfach einladen, die Bibel zu lesen. Lehnt eure Bücher auslehnen in der Bibliothek. Ich finde es gut. Aber mal wirklich ein bisschen so christliche Bücher. Ich bin zwar manchmal froh für jedes, das nicht geschrieben wird, aber ich habe gar nichts gegen christliche Bücher, aber ich mache selber die Erfahrung, es ist heikel. Manchmal tut man einfach ein Buch lesen und du übernimmst die Meinung von dem Autor von diesem Buch. Das darf auch sein, aber ich lade euch ein. Tut so viel, wie ihr aufwendet, für christliche Bücher zu lesen, auch die Bibel lesen. Weil dann werdet ihr ganz ein gutes Unterscheidungsvermögen entwickeln, ist das Buch wirklich in diesem Fluss, in diesem Geist von der Bibel geschrieben? Oder hat einer irgendeinen Punkt rausgerissen? Oder? Ich kann ein Beispiel machen. Ihr könnt problemlos von den Wundern berichten, die im Neuen Testament oder in der Apostelgeschichte geschrieben steht. Ihr könnt ein Buch schreiben über die Wunder, könnt daraus ableiten, dass jeder Christ einfach muss ein Leben von Wunder leben, sonst stimmt etwas nicht mit ihm. So ein Buch habe ich in der Hand gehabt, beim Katalogisieren. Ihr könnt so ein Buch lesen. Ich kann aber genau aus dem gleichen Kapitel in der Apostelgeschichte kann ich das Leiden und das Sterben vom Stephanus herausgreifen. Oder? Das ist ja ein fantastischer Mann gewesen, der Stephanus. Also, ich als Gott hätte den leben lassen. Schaut mal, was über diesen Typ geschrieben ist. Was für ein Potenzial, für ein geistliches Potenzial der Stephanus hatte. Wie der können, die Menschen dort. Der hat dermassen den Geist von Gott gehabt. Darum hat er dermassen polarisiert. Gott hat auf den verzichten. Der ist vor aller Augen mit Steinen zu Tod geschlagen worden. Jetzt kann ich ja genau das gleiche Buch schreiben, oder? Und sagen, es ist normal, wenn Christen um ihr Glaubenswillen einfach ums Leben kommen. Ihr seht, ich weiss, es polarisiert, aber mir ist ganz wichtig, dass wir einfach schauen, was ist der Fluss von der Bibel. Und ich finde einfach, und lasse euch ein, die Bibel zu lesen, ihr könnt anfangen bei den Erzvätern, ihr könnt über all die Glaubenshelden gehen, Propheten anschauen, Psalmen, die Sprüche, ihr könnt in die Evangelien gehen, in die Apostelgeschichte, alle Briefe lesen bis hinten. Fährt wieder einmal an beim Johannes-Evangelium und lesen bis hinten zur Offenbarung. Und ihr werdet mir am Schluss recht geben. Das ist eine Empfindung von durch einen Kampf und durch einen Schmerz durch Gott erleben, Menschen für Christus gewinnen und am Schluss in der Ewigkeit ankommen. Aber nicht auf der grünen Seite. Es ist tendenziell der Ansatz, dass wir mit Gottes Hilfe erleben, dass die braune Seite zwischen ihnen einfach grüne Pflanzen hervorbringt. Das ist so ein bisschen mein Verständnis. Ich lebe selber sehr gerne auf der grünen Seite. Aber der Ruf der Bibel ist eindeutig der, dass wir immer mal wieder stark herausgefordert werden in unserem Leben. Und ich möchte euch warnen davor, das zu werten und Menschen irgendwo minderwertig anzuschauen, die im Glauben am Kämpfen sind. Es ist einfach nicht fair, es ist nicht korrekt. Weil die Bibel lehrt uns etwas ganz anderes. Ich möchte zwei Beispiele einfach aus der Bibel kurz herausgreifen. Es ist jetzt aus dem Alten Testament raus. Aber es hat mich so fasziniert dort. Ihr könnt zum Beispiel den Mose nehmen, oder? Der Mose ist auf der grünen Seite auf die Welt gekommen, würde ich jetzt mal sagen. Oder? Als Herrensöhnli an dem Königshof, wo man da aufpäppelt hat. Seine Berufung, ein gewaltiges Werk zu vollbringen mit Gottes Hilfe, die Berufung, die hat er gehabt. Die hat er gehabt, als er geboren ist, da bin ich überzeugt. Und er hat sich gefühlt als Israelit. Er hat gewusst und gespürt, dass er eine Berufung von Gott hat. Aber da auf dieser fetten Wiese hat er nicht wirklich viel Schlaues zustande gebracht. Das muss man ganz realistisch sehen. Weil, ihr müsst es mal nachlesen, wo er, man kann ja schon sagen, das war edel, oder? Wo er hat gesehen, wie die Israeliten müssen schuften unter den Ägyptern, wo er da den Aufseher zu Tod geschlagen hat. Das kann man schon heroisieren. Aber es war nicht ein Glanztag, den er dort gemacht hat. Er hat auch nicht einfach im Affekt reingeschlagen. Es heisst, er hat sehr wohl zuerst umgeschaut, ob ihn jemand sieht. Oder? Er hat es doch noch recht geplant. Dann hat er den dort einfach zu Tod geschlagen. Dann hat er ihn verscharrt und hat probiert, das zu vertuschen und zu schauen, dass es niemand merkt. Der König David ist auch etwa auf grünen, satten Wiesen gewandelt. Aber er hat auch nicht nur Glanztaten vollbracht auf dieser grünen, fetten Wiese. Wenn es dem David sehr gut gegangen ist und er sich super gut gefühlt hat, ist er auf schräge Ideen gekommen. Von letzter in einem Gottesdienst haben wir gehört von seiner Bathseba-Geschichte. Es war definitiv auch kein Kavaliersdelikt, was er dort geboten hat. Kann man überhaupt nicht bagatellisieren. Er hat sich nicht nur vergriffen sexuell an dieser Bathseba, hat sogar noch ihren Mann umgebracht dafür. Es hat eine grauenvolle Geschichte. Du hast es probiert zu vertuschen und zu machen. Tendenziell aus einer Situation heraus, wo er sich als König stark und gut gefühlt hat. Auf der fetten Wiese. Fakt ist einfach, dass Gott etwa die das gemacht hat mit diesen grossen Gottesmännern. Er hat sie relativ rasch und krass auf die andere Seite geschickt. Wenn wir bei Mose schauen, beispielsweise, ist das äußerst eindrücklich gewesen, oder? Gott hat ihn mal 40 Jahre rausgenommen aus dem Ägypten, wo er ihn vorbereitet auf den Job, den er bekommen hat. Und der Job, den er dann gefasst hat, oder, der hat es dann wirklich in sich gehabt. Das war dann wirklich nicht mehr fette Wiese gewesen. Also im wahrsten Sinn des Wortes ist ja das dann 40 Jahre Wüste gewesen. Was dieser Mann dort durchgestanden hat, das kann man sich kaum vorstellen, oder? Wenn du mit einem ganzen Volk durch die Wüste musst und dann immer wieder musst erklären, dass es auf ein gelobtes Land zugeht, das du aber mitnichten siehst. Unfassbar, immer wieder die Kämpfe, die Kriege und vor allem der Kampf mit dem eigenen Volk, der ihn in Frage gestellt hat, der ihn permanent angegödet und gemüdet hat mit ihrem Gestürm und wieder in die Sünde fallen. Also der Job will niemand von euch, oder? Wirklich niemand. Es war ganz ein brutal harter Job. Beim David selber wissen wir, dass ihn Gott immer wieder auf das Extremste hat demütigt. Der David hat immer wieder an einen Punkt her müssen, wo er Psalmen geschrieben hat, wo du ja nur daraus lesen kannst, in was für einem Elend das er innen war. Oder? Aufgrund von äußeren Umständen, von Verfolgung in der eigenen Familie, über begangene Schuld, die er selber gemacht hat, war immer wieder ein Punkt, wo er Klagepsalmen geschrieben hat. Oder? Klagepsalmen, wo er seine ganze Frust von der Seele geschrien hat. Er, der ja der Inbegriff war von einem Diener Gottes, von einem, der an Gott glaubt. Und meine These ist halt einfach die, dass wir, wenn wir da her katapultiert werden, dass das die grösste Liebesbeziehung von Gott kann sein in unserem Leben, weil tendenziell führt sie es da her. Wenn ihr schaut, gerade im Leben von David oder insbesondere auch im Leben von Mose, die sind immer wieder aus den notvollsten Situationen raus, haben sie plötzlich den Weg an die Wasserquellen wieder gefunden. Bei Mose finde ich so schön, der hat das Zelt der Begegnung gehabt. Oder, wo er immer wieder hat das Zelt aufgestellt, dann ist er ganz alleine rein in das Zelt, hat wieder seine endlose Abhängigkeit von Gott dort dargelegt und hat wieder seine Weisung und seine Hilfe empfangen. Und durch das Durchhalten in der Not, beziehungsweise dann durch das so enge Ankötten an den Gott, hat er so einen gewaltigen Job schlussendlich machen. Wir wissen, dass er selber nicht hätte ins gelobte Land können nachher. Aber ohne Mose wären sie nie dorthin gekommen. Weil er aus der Not heraus immer wieder sich an das Wasser führen lassen. Dort, wo er Gott begegnet ist. Und der David selber hat es genau gleich gemacht. Wenn er die Klagenpsalmen lesen, merkt er immer wieder, wie er plötzlich hat kehren konnte, seine Optik gedreht hat. Wie er plötzlich wie sprichwörtlich den Gang gemacht hat, wieder an das Wasser ausgebrochen ist aus dem Selbstmitleid. Das ist ja immer so eine riesige Gefahr, oder? Wenn wir auf dieser braunen Seite daheim sind, können wir uns so köstlich um uns selber drehen und den Eindruck gewinnen und verstärken, wie schlecht es uns geht. Aber irgendwann kann man den Kopf drehen, sieht, wie der Gott in dem Ganzen innen geht an die Quellen und dann werden die grössten Sachen möglich. Und genau dieser Mechanismus von in die Not geworfen zu werden, von Gott zugemutet zu bekommen, müssen zu kämpfen und nachher eben hinzugehen, zu drehen, den Kopf zu drehen, zu dem Wasser zu gehen, zu fragen, Herr, was soll das Ganze? Brauche mich in dem Ganzen innen? Genau dieser Mechanismus ist der, den ich eigentlich als roten Faden durch die Bibel durchsehe. Immer wieder spannend und schön, wenn wir auf der grünen Seite dürfen, fröhlich sein. Aber der Tenor von Gottes Wort ist für mich, durch die Prüfung durch, lehren, dass wir von diesem Wasser abhängen. Ich bin der Überzeugung, dass wir genau an dem Punkt, wo ich da jetzt rot habe, aufgemalt, dass wir dort geistliche Reife erlangen. Menschen, die nur dann mit Jesus unterwegs sein können, wenn jeden Tag ein Wunder passiert und jeden Tag eine grosse Übereinstimmung zwischen ihren seelischen Bedürfnissen und dem, was das Leben ihnen bietet, da ist. Das sind nicht die wirklich geistlich reifen Menschen. Aber die gelernt haben, durch so einen braunen Weg durchzugehen, immer wieder an die Quelle zu gehen, das sind die wirklich reifen Menschen. Und ich glaube, das sind auch die erkannt haben, dass Lebensqualität eben dort ist. Dass die Lebensqualität nicht dort zu oberst oben ist. Oder dass es mindestens nicht die gleiche Lebensqualität ist. Ich möchte zum Schluss kommen. Wir sind jetzt am neuen Jahr. Und ich werde mitnichten euch die grüne Wiese verbieten. Es ist ja in uns hineingelegt, dass wir das Gute suchen. Es ist ja in uns hineingelegt, dass wir einen guten Weg gehen wollen, dass wir fröhlich und glücklich sein wollen. Ich bin der Erste, der das will. Und ich halte mich sehr gerne auf der grünen Wiese auf. Ich habe einfach gemerkt, dass ich dann ein bisschen gefährlicher unterwegs bin, weil ich zwischen einem Irrglauben erliege, dass ich doch noch recht gut bin und mich eigentlich noch auf mich selber verlassen könnte. Das ist einfach die grosse Gefahr, die wir auf der grünen Seite haben. Aber ich wünsche euch viel Grünes in diesem 18. Aber ich möchte jetzt euch zusprechen, wenn ihr euch irgendwo da Hunger findet, egal durch was für Rahmenbedingungen, dann möchte ich euch als erstes mal sagen, ihr seid nicht minderwertig. Ihr seid nicht weniger gläubig oder weniger fromm. Wenn ihr ein Buch lest, wo das drinnen steht, tut jetzt das ins Altpapier. Nein, ihr seid von Gott geliebt. Und Gott meint sehr gut und sehr ernst mit euch. Und ich möchte euch einfach Mut machen. Kommt an die Quellen her. Das heisst für mich immer wieder, das Drehen um sich selber mal auf der Seite lassen. Grundsätzlich sagen, du, Gott, meinst es gut mit mir. Ich werde euch den Psalm 73 mitgeben, für alle die, die sich jetzt auf der unteren Seite fühlen. Leset heute Nachmittag den Psalm 73. Er ist zwar nicht vom David, er ist vom Asaf. Das ist der Chor, irgendwie der Leadsänger in der Band vom David, oder ich weiß es auch nicht, irgendwie das, was du machst, Claudia, war auch der Asaf. Ja, Chorleiter oder so etwas heisst es. Genau, und er hat den Psalm geschrieben, den Psalm 73. Und dort schreibt er so in der ersten Hälfte von diesem Psalm, wie es ihn unglaublich bemüht, dass es so vielen so gut geht, wo er das Gefühl hat, das ist überhaupt nicht korrekt, dass es denen so gut geht. Er lässt sich ganz Frust raus, überhaupt nicht politisch korrekt, oder? Das ist doch nicht richtig und ich, was ernst meine, ich bin so im Seich und so vielen geht es so gut. Und so im zweiten Teil kommt er dann und dann sagt er dann plötzlich, aber ich habe dann auch gesehen, wie es denen geht, wenn es eben richtig Quellen zugeht. Wenn das Leben zu Ende kommt, habe ich dann plötzlich gesehen, wie die in Stress kommen. So kehrt er dann, oder? Dort macht er irgendwie die Umkehr dann. Und nachher prägt er eben den Vers da, den Vers 23. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich an meiner rechten Hand. Du führst mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende in Ehren an. Das ist doch so eine fantastische Zusammenfassung eigentlich, wo er sagt, hey, trotzdem oder gerade wegen dem, weil ich so in schwierigen Rahmenbedingungen bin, bleibe ich eben an dir, komme ich eben zu dir. Weil du nimmst mich an die Hand, du versäckelst mich nicht, du führst und leitest mich genau so, wie du es geplant hast für mein Leben. Und am Schluss, das habe ich so cool gefunden, oder? Am Schluss, wenn du auf der ganz anderen Seite bist, nimmst du mich in Ehre an. Du nimmst nicht nur den in Ehre an, der auf der grünen Wiese war, sondern auch den, der knurzt und gemurkset hat, der versagt hat, der mit so vielen Fragen am Schluss einfach da war und nicht ganz genau gewusst hat, was hinten und vor ist. Auch den nimmst du in Ehre an. Vor allem den nimmst du in Ehre an. Ich möchte euch Mut machen, wenn ihr euch da befindet. Wenn ihr auf der grünen, fetten Wiese seid, gönne ich euch das von ganzem Herzen. Das ist aufrichtig gemeint. Aber ich möchte euch Mut machen. Schaut, dass ihr nicht zu weit wegbleibt von dieser Wasserquelle, von diesem Wasserlauf, von diesem Jesus, von dieser Beziehung mit Jesus. Bleibt an der Bibel und an der Beziehung mit Jesus ganz nah dran. Es ist unerlässlich, weil Gefahr, dass man sich irgendwo zu viel auf seine Fähigkeiten einbildet, die ist einfach bei uns Menschen latent vorhanden. Geniesset eure grüne Seite, aber schaut, dass ihr an diesem Wasserlauf dran seid. Fühlt euch auf keinen Fall denen überlegen, die müssen kämpfen und leiden. Und nehmt euch viel mehr die zwei Verse, die ich euch hier noch aufgeschrieben habe, zu Herzen. Lernen wir doch auch mitleiden mit denen, was ihnen schlecht geht. Unterstützen wir die, machen wir denen Mut. Nehmen wir sie auch dort zum Vorbild, wo sie uns in Sachen Leidensbereitschaft etwas voraus haben. Und vielleicht noch der aus dem 1. Thessalonicher, macht euch gegenseitig Mut, helfen euch im Glauben weiter. Und ich bin der festen Überzeugung, wenn wir, egal auf welcher Seite dass wir sind, wenn wir ganz nach an diesem Flusslauf sind, dann sind wir uns ja auch nach miteinander. Oder da gibt es ja keine Graben zwischen denen, die einfach die Dauersieger sind, oder, und immer wieder so viel erleben. Und zwischen denen, wo das nicht so funktioniert, dann haben wir den Graben nicht. Dann sind wir nach beieinander, freuen uns mit allen, die erfolgreiche, fette Zeiten dürfen haben, sind uns aber immer bewusst, dass die die Hilfe brauchen, die eben in sehr herausfordernden Zeiten sind. Und das ist letztlich für mich auch das Verständnis von christlicher Gemeinde, dass wir so Gemeinschaft verstehen, einander so helfen, miteinander so unterwegs sind. Weil das Ziel haben wir alle genau das Gleiche. Und wenn wir unterwegs sein wollen, miteinander, müssen wir auch schauen, dass wir nach miteinander an diesem Wasserlauf sind. Ja, ich hoffe, ich konnte euch Mut machen. Es soll nicht so sein, dass ihr jetzt hingeht und sagt, boah, das gibt das Schlimmste 2018. Im Gegenteil, ich möchte euch sehr Mut machen, euch zu freuen und wieder darauf aufmerksam machen. Wenn ihr halt den Eindruck gewinnt, dass man jeden Tag solche Wunder erleben sollte, dann denkt daran, das wird definitiv ganz zu ernst der Fall sein. Weil dort steht kein Schmerz, kein Leid und kein Geschrei. Dort wird das abwesend sein. Dort ist der definitiv grün. Und dort wollen wir alle her, aber wir sind noch nicht ganz dort. Da haben wir noch das eine oder andere zu tun. Ich wünsche euch viel, viel Mut mit diesem Vers. Ich will dem Durstigen geben aus der Quelle des lebendigen Wassers. Umsonst bleiben wir dran an dieser Quelle. Wir gehen jetzt das Abendmahl rein, gell? Regula. Das denke ich mir immer auch in der ganzen eine schöne Möglichkeit, also am Anfang des Jahres, nehmen wir jetzt doch das Abendmahl. Komm doch jetzt hier ganz still zu Gott mit dem, wo du eben jetzt gerade dran bist. Er weiss es ja ganz genau. Du darfst auch Gebet in Anspruch nehmen, melde dich, wenn du das Gefühl hast, jetzt sollte mich jemand segnen in meiner Situation. Aber komm doch in das Abendmahl, Gott weiss ganz genau, wo du dran stehst. Und ihm ist es nichts lieber, als dir in dieser Wasserquelle heute zu begegnen. Amen.